ganz herzlich hier zu diesem wunderbaren Morgen. Ganz besonders grüße ich natürlich Bruder Pigos und seine liebe Frau. Seid herzlich willkommen. So, ihr habt mir alle sehr gefehlt. Ich freue mich so, wieder unter euch sein zu können. Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Amen. Hier können wir Weisung und Lehre aus Gottes Wort bekommen. Paulus sagt zu Timotheus und zu uns, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und niemand kann bestreiten, wie groß und einzigartig die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens ist. Ja, deshalb kann ich singen, nur mit Jesus will ich Pilger wandern, nur mit ihm geh froh ich ein und aus. Weg und Ziel finde ich bei keinem anderen. Er allein bringt Heil in Herz und Haus. Das durfte ich jetzt wieder ganz deutlich spüren, erfahren. Ihr wisst ja, dass ich krank war, plötzlich eben einen Schlaganfall bekommen habe. Und ja, Gott hat mich wieder hergestellt. Der Oberarzt hat gesagt, es ist ein Wunder. Und ich glaube, ihr habt alle so viel gebetet, dass das einfach verschwunden ist. Ich bin wieder da. Er wollte mich noch nicht haben. So, aber Peter Hane sagt einmal, wo Jesus ist, da ist göttliche Allmacht mitten in menschlicher Ohnmacht. Halleluja. Deshalb freuen wir uns heute wieder auf Weisung aus Gottes Wort von Bruder Pigos. Aber vorher wollen wir noch die Bekanntmachung hören. Da haben wir.
Ich hoffe, ich habe richtig raufgedrückt. Hört ihr was? Noch nicht. Unsere Schwester, die abhängig ist von dem Gerät. Ist was zu hören?
Nicht so viel.
Dann mache ich hier ein bisschen höher. Ich kann auch lauter. Einen schönen guten Morgen. Gott segne euch. Ich habe noch Grüße mitgebracht. Wir waren gestern in, wie heißt das denn, Lage. Bei Bielefeld. Und da lässt die Gabi grüßen, wer sie noch kennt. Heute heißt sie Ruth Baum. Hatte zwei Kinder und war mit Emanuel verheiratet. Wenn ihr euch noch erinnert. Sie hat eine Hausgemeinde und da waren wir gestern. Der Text heute, Hesekiel 36, Vers 26. Ganz leicht zu behalten. Die göttliche Erneuerung des Herzens ist das Thema. In diesem Vers heißt es, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Klappt was nicht? Habe ich denn nicht genügend drauf gedrückt oder was? Muss da was leuchten?
Ja, muss was leuchten. Nicht, dass der andere.
Es leuchtet nicht.
Einmal den kleinen Knopf etwas länger.
Länger, aha.
Ich habe es doch getestet.
Das war's. Länger drücken.
Wisst ihr was?
Ich sag ja auch noch nichts, aber jetzt müsstest du was hören. An ist es.
Dann musst du lauter sprechen.
Gut, ich spreche so laut es geht. Okay. Den Vers nochmal, oder? Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es geht um die göttliche Erneuerung des Herzens. Was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von unserem Herzen spricht? Es ist sicher nicht das zentrale körperliche Organ für den Blutkreislauf gemeint, das man ja heute schon sogar austauschen kann oder Bypässe legen, Herzklappen und. Im biblischen Sinne ist das Herz die Mitte unserer Persönlichkeit und unser Willenszentrum. Es geht also um unser Ich, den inneren Persönlichkeitskern des Menschen, um sein seelisch-geistliches Zentrum. Und dieses Zentrum umfasst Verstand, die Gefühle und unseren Willen als Gesamtheit. Wenn die Bibel also vom Herzen spricht, dann sind alle drei Bereiche gemeint. Gemeinhin denkt man immer, das geht nur um Gefühle. Aber es gibt für alle drei Bereiche, Verstand, Gefühle oder Willen, Bibelstellen in Bezug auf das Herz. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes als eine Dreiheit geschaffen, bestehend aus Leib, Seele und Geist. Durch unseren Leib haben wir Umweltbewusstsein. Die Seele steht für unser Selbstbewusstsein, unser Ich. Und in unserem Geist finden wir das Gottesbewusstsein. Alle drei Ebenen gehören zusammen und wirken auch zusammen. Das zeigt eine Bibelstelle aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, 23b. Dort heißt es, und vollständig möge euer Geist und eure Seele, euer Leib, untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Alle drei sind hier mitgenannt. Der biblische Begriff des Herzens ist also unser eigentliches Selbst. Wo diese drei Ebenen sich berühren und zusammenwirken. Die Schnittstelle, wenn man so will, unserer Persönlichkeit. Und da fallen auch die geistlichen Entscheidungen. Unser Verhältnis zu Gott. Da fällt die Entscheidung über Glaube und Unglaube und auch über Gehorsam und Ungehorsam. Durch den Sündenfall öffnete sich das Herz des Menschen schlechten und selbstsüchtigen Wünschen. Und aus diesem Grunde spricht die Bibel auch von einem verhärteten oder gar verstockten Herzen. Es widersetzt sich Gott oft, weigert sich, seinen Willen zu tun. Wir hören aber auch vom Gegenteil, dem fleischernen oder erneuerten Herzen. Wir brauchen alle ein solches Herz, das mit Gott übereinstimmt, ein erneuertes Herz. Und in diesem Eingangswort aus Hesekiel 36 hören wir die Verheißung, dass Gott es uns auch schenken will. Er will das steinerne Herz wegnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Das ist zugleich ein wunderbares Bild für das neue Herz. Doch diese göttliche Erneuerung des Herzens geschieht nicht automatisch. In deinem und meinem Leben. Es erfordert immer eine Entscheidung. Wir haben vorhin schon gehört, wenn der Brunnen austrocknet, ja, dann muss wieder neu, tiefer gegraben werden. Vielleicht im Wort. Vielleicht muss der Umgang mit Gott erneuert werden, dass wir wieder intensiver uns Zeit nehmen. Wir haben es ja alle so eilig. Selbst die Rentner, habe ich mir sagen lassen. Bin ja auch schon einer. Die haben gar keine Zeit, ja. Also es erfordert unsere Entscheidung. Von Gottes Seite sind alle Voraussetzungen für die Erneuerung des Herzens durch Jesus Christus geschaffen worden. Und daher fordert er in Sprüche 23, 26, wir haben es heute mit der 26, uns alle auf: Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Die Töchter sind natürlich auch gemeint. Wir müssen zunächst erkennen, dass diese Erneuerung des Herzens unbedingt auch notwendig ist. Warum muss unser steinernes Herz eigentlich ausgetauscht werden? Und von der Antwort auf diese Frage hängt ganz viel ab. Gott möchte mit dir und mir eine innige Liebesgemeinschaft haben. 1. Johannesbrief 1,3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Und eine solche wunderbare Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn ist nur möglich, wenn wir ein neues, ausgetauschtes Herz haben. Wenn das steinerne Herz wegkommt. Denn sonst macht es uns unfähig, echte Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu haben. Aber nur so, in dieser Gemeinschaft, kann Gemeinde Jesu und überhaupt unser Zusammenleben gelingen. Mancher denkt vielleicht, das betrifft mich nicht. Ich bin doch nicht hartherzig. Nein, oh bewahre. Aber Vorsicht bei solchem Gedanken. Von Natur aus haben wir alle durch den Sündenfall ein für Gott verschlossenes, sündiges Herz. 1. Korinther 2,14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der natürliche Mensch in dieser gefallenen Welt ist für die göttlichen Impulse einfach nicht empfänglich. Und oft kümmert er sich auch überhaupt nicht darum. Selbst im zwischenmenschlichen Bereich merken wir vielleicht oft gar nicht, dass wir so ein ablehnendes, steinernes Herz haben. Unsere natürliche Art kann durchaus freundlich sein, nach außen hin. Das Problem liegt dann oft eher im Verborgenen. Aber darauf kommen wir gleich noch. Die äußerlich erkennbare Form des steinernen harten Herzens zeigt sich darin, dass man selbstsüchtig ist und sich hauptsächlich um sich selber dreht. Der Mensch ist dann so selbstbezogen und verhärtet, dass er ungern etwas für andere tun möchte. Die verborgene Form des harten Herzens oder steinernen Herzens ist viel schwerer erkennbar. Menschen mit dieser verborgenen Form, die können vielleicht sogar freundlich sein, sogar etwas Liebe geben. Aber sie wagen kaum, Liebe anzunehmen, da ist der Stolz im Wege. Und sie haben ganz große Schwierigkeiten, sie etwas schenken zu lassen. Auch von Gott müssen wir uns was schenken lassen. Und manche sagen, ach, das habe ich doch nicht nötig. Letztlich ist es aber egal, mit welcher Form eines gottfernen Herzens wir es zu tun haben. Oft sind die Menschen einfach verschlossen, kaum in der Lage, sich anderen gegenüber zu öffnen. Und das können sie auch Gott gegenüber nicht vorbehaltlos tun. Das Schlimme daran, dieses Verhalten läuft fast unbewusst ab, wird irgendwann zur Gewohnheit. Und in dieser geistlichen Herzenssache gibt es nun eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst haben wir von unserer alten Natur her, habe ich schon gesagt, ein ablehnendes, steinernes Herz. Das hängt mit der in Sünde gefallenen Welt zusammen, in der wir leben. Und diese Hartherzigkeit gibt es aber in verschiedenen Härtegraden. Sowohl Gott gegenüber, wie auch untereinander. Die Verbohrtheit ist unterschiedlich. So will ich es einmal sagen. Die gute Nachricht: Gott möchte jedem, dir, mir, uns allen, ein neues Herz schenken. Ein weiches Herz, ein fleischernes Herz, wie hier davon die Rede ist. Aber da gibt es noch eine Frage vorher. Wie ist dieses steinerne Herz und die entsprechenden Reaktionen eigentlich bei uns entstanden? Ich habe vorhin von einem Automatismus gesprochen. Es wird eine Gewohnheit, diese Ablehnung. Nun, erstens, weil wir in einer in Sünde gefallenen Welt leben. Wir kommen alle deshalb mit einer sündigen Natur zur Welt. Es gibt diesen guten Kern im Menschen nicht, den uns der Humanismus weismachen möchte. Ich erinnere nochmals auch an die Aussage in 1. Mose 8, 21, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Böse von Jugend auf. Aber auch unsere Lebensentwicklung spielt eine Rolle. Wir haben auf verschiedene Umstände ganz unterschiedliche Erfahrungen und mit unterschiedlichen Reaktionen reagiert. Zurückweisungen, Verletzungen, die wir im Leben erfahren, verursachen Schmerz. Und um diesen Schmerz zu verhindern, baut man allmählich Schutzmauern auf, anderen gegenüber. Man möchte nicht verletzt werden. Klar, ich schneide mich nicht gerne selber mit dem Messer, ne? Wenn das da rumliegt. So, ich gehe dem dann lieber aus dem Wege oder lege es in die Schublade. Das geschieht so lange, diese Schutzmauern, die wir aufbauen, wie wir Gott und seine Liebe zu uns und seine Vergebung nicht kennen. Oder wir kennen sie, aber sind nicht bereit zu vergeben. Das kann ich einfach nicht vergessen. Das kann ich einfach nicht überwinden. Das war zu viel. Oder so ähnlich sind dann die Aussagen. Diese Schutzmauern, die auf diese Weise gebildet werden, sind dann unterschiedlich stark, je nachdem, wie ich reagiere. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Schmerz, wie viel Ablehnung ein Mensch erlitten hat. Ablehnung, fehlende Zuwendung, fehlende Liebe, verstärken diese Schutzmauern, und das kann in der Kindheit schon anfangen. Ein Kind, das sich viel selbst überlassen wurde und wenig Liebe bekommen hat, da kann das schon losgehen. Die Grundlage des steinernen und ablehnenden Herzens im Zwischenbereich, im zwischenmenschlichen Bereich, ist also die Angst vor Verletzung. Aber auch die Entscheidung, sich zurückzuziehen, andere nicht mehr an sich ranzulassen, zur Selbstisolation. Aus Angst vor Verletzung zieht man sich zurück, und die Mauern entstehen nicht nur, sondern sie wachsen. Und wir lassen einfach dann niemand mehr so ohne weiteres dicht an uns heran. Und dieses Verhalten hat zur Folge, dass wir uns selber isolieren. Wir werden immer einsamer. Ich bin so alleine. Und so wird echte Gemeinschaft oder tiefere Begegnung immer mehr ausgeschlossen. Unter Ehepartnern kann das bedeuten, dass wir einander nicht wirklich teilnehmen lassen an dem, was uns gerade umtreibt und bewegt. Da geht es dann um die wirklichen Nöte oder Probleme oder Geheimnisse, aber auch um Schmerzen. Wenn ich mich den ganz anderen ganz offenbaren würde, mache ich mich verletzlich. Und dazu ist man dann nicht mehr bereit. Vielleicht hat man schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht hat das sehr weh getan. Und dann möchte ich lieber das nicht wieder erleben. Es fehlt das Vertrauen, dem anderen Schwächen zeigen zu dürfen. Aber nur so gebe ich ihm Gelegenheit, mit mir gemeinsam Dinge zu tragen, mich zu trösten, mich zu verstehen. Wenn man gemeinsam in der Familie betet, dann bleiben die Herzen untereinander eher ein bisschen weicher. Bibel lesen, gemeinsame Andachten, Besuch von Gottesdiensten, dann kann Gott an unseren Herzen arbeiten. Und wenn wir das gemeinsam tun, umso besser. Wo das Wort Gottes Gehör findet, da setzen wir unser Herz der Wahrheit aus und auch der Reinigung. Wir alle kennen dieses Wort vom Wasserbad im Wort. Hast du heute schon geduscht? Ich meine nicht in der Dusche, sondern das Wasserbad im Wort. Heute war wenig Zeit, wir mussten sehr früh raus und wussten auch nicht, was kommt auf uns zu, wie viel Staus gibt es. Gestern waren viele angesagt. Aber ein Kapitel habe ich dann doch noch gelesen, so ganz kurz vor dem Frühstück. Es ist einfach wichtig, dass wir immer wieder so eine Spülung haben. Nicht nur eine Mundspülung, damit die Zähne weiß sind, sondern auch eine Herzensspülung. In einer Familie also das Wort Gottes Gehör findet, dann ist es einfach leichter, ein weiches Herz zu haben oder zu bekommen. Wenn die liebevolle Umgebung dazukommt, dann sind die Herzen einfach weniger verhärtet. Die Betonung liegt auf weniger. Wir haben alle so auch unsere Kanten und Ecken. Du natürlich nicht, aber ich. Vielleicht hast du sie aber noch nicht gesehen. Bis zu einem gewissen Grad sind wir nämlich alle irgendwie verschlossen und müssen durch Jesus freigesetzt werden. Das geschieht grundsätzlich, wenn ich zum Glauben komme, aber ich muss dazu auch immer wieder während meines Lebens bereit sein. Ich muss mir manchmal einen Ruck geben, ich vergib dem jetzt. Ich lasse die Sonne nicht untergehen über meinem Zorn. Ich bin jetzt nicht mehr mucksch mit meinem Ehepartner, auch wenn mir das wehgetan hat oder mit meinem Nachbarn oder wer auch immer, Arbeitskollegen, Mitschüler. Wenig oder viel, wir brauchen ein neues Herz. Aber wie bekommen wir es nun? Das Thema war ja so, die göttliche Erneuerung des Herzens. Davon habe ich noch nichts gesagt. Oder noch nicht so viel. Jeremia 29, 13, 14. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Spricht wer? Der Herr, Gott, Jesus, sein Geist. Und Jesus ist dabei der Schlüssel für die Erneuerung unseres Herzens und der Umkehr zu Gott. Offenbarung 3,20, ein sehr wichtiges Wort in diesem Zusammenhang. Siehe, ich stehe vor der Tür, vor der Herzenstür, und klopfe an. So jemand die Tür öffnet, werde ich hineingehen und mit ihm, Luther sagt, das Abendmahl halten. Da steht einfach Essen. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben beim Essen. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn ist nur möglich, wenn wir anfangen, umzudenken, uns verändern zu lassen. Römer 12, 2 ist davon die Rede, dass unser Denksinn verändert werden muss. Wir müssen in eine neue Richtung glauben und sehen und gehen lernen. Und ein wunderbares Beispiel ist der verlorene Sohn, von dem Jesus im Gleichnis erzählt. Als er bei den Schweinen gelandet ist, nicht mal das Schweinefutter wird ihm angeboten, da erinnert er sich, wie schön es eigentlich beim Vater war. Er hat zwar rumgemotzt und gemeckert und dies gefiel ihm nicht und es war ihm alles zu eng und er wollte seine Freiheit. Aber dann, als der Hunger kam und er da ganz unten, für einen Juden ist das ganz schlimm, Schweinehüten, sein unreines Tier, da macht er sich auf. Ich will zurück zu meinem Vater gehen. Umkehr. Und da kommt er dann in dieses Dorf und der Vater sieht ihn. Wisst ihr, warum der Vater ihn sieht? Der hat jeden Tag zur Tür rausgeguckt. Der hat immer geschaut, wann kommt er denn endlich? Und er schaut manchmal auch nach dir. Wann kommt er denn endlich und macht seine stille Zeit, wo ich mit ihm reden kann, wo ich ihn beschenken kann? Ich bin heute aufgestanden und wollte eigentlich nur mal zur Toilette. Und dann merkte ich auf einmal so, der Geist Gottes strömte und dann gucke ich auf die Uhr, es ist Zeit aufzustehen. Er hat mich geweckt. Und ich muss sagen, das war richtig schön. So berührend. Wie ein Vater für sein Kind sorgt. Ja, der Vater läuft ihm entgegen. Das ist für einen Orientalen unmöglich. Der musste nämlich seine Kleidung etwas hochziehen, damit er überhaupt laufen konnte. Und dann läuft er ihm entgegen und nimmt diesen, ja doch etwas dreckigen Kerl einfach in die Arme und sagt, jetzt wirst du duschen, du bekommst neue Kleider und du bekommst sogar einen Siegelring. Du wirst wieder Sohn und damit Erbe. Genauso macht es der himmlische Vater mit uns. Er macht uns zu Kindern.
Halleluja.
Das kannst du sagen, wenn du sein Kind bist. Halleluja. Und er hat noch mehr getan. Er hat seinen Heiligen Geist uns gegeben. Und er hat seine Liebe ausgegossen, damit wir die Möglichkeit bekommen, sein Wort, sein Wesen, seine Liebe zu verstehen. Die Bibel nennt das Wiedergeburt, wo unser Herz, unser Inneres erneuert wird. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Manchmal steht da auch, alles ist neu geworden. Aber das dauert in der Regel. Neues ist geworden. Der Anfang ist gemacht. Aber es ist ein Weg, ein Prozess. Und der Heilige Geist, glaubt es mir, der hat viel Arbeit manchmal mit uns. Diese Ecken und Gewohnheiten und was da alles so rumzickt bei uns, in den Griff zu bekommen. Und manchmal muss er, ja, wir müssen eine Klasse manchmal doppelt machen, weil wir es immer noch nicht begriffen haben. Und er hat viel, viel Geduld. Wir empfangen also das Geschenk vom Herrn der Herzenserneuerung, indem er uns den Geist gibt. Wir erleben Umkehr und Vergebung der Sünde. Wir fangen an, die Richtung zu wechseln und uns im Glauben Jesus zuzuwenden. Und wir fangen an, uns führen zu lassen von seinem Geist, von diesen Impulsen. Dabei muss der Geist diese Verteidigungsmauern, von denen ich schon gesprochen habe, in unserem Innern nach und nach zu zerbrechen. Da muss der Bagger kommen des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes, der Hammer des Wortes Gottes, und diese Mauern zerschlagen. Das gelingt, indem Gottes Geist uns von den Ängsten vor Verletzung immer mehr freisetzt. Er arbeitet an uns durch sein Wort, durch seine Liebe. Er benutzt manchmal auch Menschen, die diese Liebe in sich tragen, die uns helfen, die uns beistehen. Heute sagt man gerne, Mentoren sind. So lehrt uns der Geist Gottes, wie wir mit diesen Verletzungen im Herzen richtig umgehen und darauf reagieren. Und auf diese Weise nimmt das Herz immer mehr durch Vergebung, Reinigung, Loslassen, Heiligung, Erneuerung an. Der Prozess setzt sich fort. Und die bitteren Wurzeln wie Groll, Unvergebenheit, Nachtragen und werden ausgerissen. Eine Beziehung zu Gott ist nur in Wahrheit und im Geist möglich. Johannes 4, 24, da war die Samariterin und die verwickelt Jesus in ein Gespräch, nachdem er sie um Wasser gebeten hat. Und dann geht es um den Ort. Wo müssen wir eigentlich anbeten? In der Arche oder auf dem Jerusalemsberg oder? Und er sagt, Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mach ihm nichts vor. Er sieht sowieso hinter die Kulissen. Er sieht hinter jede Maske. Er kennt dich durch und durch, besser als du dich selber kennst. Und je offener unsere Herzen für den Geist Gottes sind, umso mehr wird unser Verstand und unser Gefühl und unser ganzes Sein mit der Wahrheit erfüllt. Und so intensiver kann die Gemeinschaft und lebendiger und inniger mit unserem Gott und auch untereinander werden. Das Wirken des Geistes Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit gehören nämlich zusammen. sonst kann es leicht zu falschen Schlüssen kommen. Ein Beispiel. Du hast gerade versagt. Aber der Heilige Geist kommt und macht dir Mut und sagt, schau auf Jesus, geh im Glauben weiter. Er tröstet dich mit Liebe und Erbarmen. Wir werden gleichsam von ihm umarmt, wie der verlorene Sohn vom Vater. Und aus dieser Tatsache könnten wir fälschlicherweise ableiten, naja, vielleicht war der Weg doch nicht so falsch. Gottes Geist tröstet uns ja. Er tröstet aber aus barmherziger Liebe, um dich aufzumuntern. Der Teufel, der wird immer kommen und dir die Hölle heiß machen, dir schlechte Gedanken geben, während der Geist Gottes sagt, ja, du hast versagt, aber jetzt steh auf. Jetzt steh auf und geh weiter. Er bestätigt nicht unseren falschen Weg, sondern er gibt uns eine Zukunftsperspektive. Er gibt uns Hoffnung. Er gibt uns neuen Mut und neue Kraft. Wir schaffen nicht immer alles beim ersten Mal. Manchmal brauchen wir mehr Anläufe. Manchmal brauchen wir ein wenig Nachhilfe und Übung. Wir brauchen vor allen Dingen das Wort Gottes, damit wir erkennen können, was ist falsch und was ist Wahrheit. Es gibt heute in unserer Gesellschaft so viel Lüge. Es gibt so viel Verwirrung. Aber die Gnade Gottes ist größer. Und das Licht Gottes, wenn es hineinleuchtet, dann wird dieser Nebel sich lösen bei den Menschen, die offen dafür sind. Ein von neuem geborener, wiedergeborener Christ ist mit dem Problem des Ichs nämlich nicht am Ende, sondern das Werk der Veränderung hat erst begonnen. Das ist Todtöter am tötesten. Das geht durch Sterben, eine ganze Menge. Denn der Geist Gottes beginnt nun, die alten Gewohnheiten uns zu sagen, dass wir sie mit Christus in den Tod geben dürfen. Dazu gehören auch die Schutzmauern der Isolation. Wenn wir diese aufrechterhalten, ist das Rebellion gegen Gott. Er möchte nämlich, dass wir in Gemeinschaft leben und uns nicht voneinander zurückziehen. Natürlich muss da auch Vertrauen aufgebaut werden. Und ich will jetzt den anderen Straßengraben auch noch benennen. Du darfst nun nicht einfach so vertrauensselig jedem alles erzählen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Da gab es nämlich eine Bibelstelle, dass er in den Evangelien steht, er vertraute sich ihnen nicht an. Die nämlich, die ihm nur Fallen stellen wollten, die es nicht ehrlich meinten. An sich ist das harte und steinerne Herz ein Werkzeug Satans. Dass wir unser Menschsein nicht ausleben, so wie es Gott gewollt hat. Aber wir müssen auch schauen, ja, ist da Vertrauen angebracht? Ist der Mensch vertrauenswürdig? Und das muss man unter Umständen erst abklären und aufbauen. Also ich meine jetzt nicht mit Offenheit, offen für alles, offen für jeden. Natürlich offen für jeden, wenn es darum geht, ihm die Liebe Jesu zu zeigen. Oder ihm zu zeigen, wie sein Leben sein könnte, wenn er aus dieser Verwirrung aussteigt. Jesus kam auf die Erde und hat gelebt, wie Gott es wollte. Nur so konnte er uns von Sünde und Hartherzigkeit erlösen. Wenn wir die Passionsgeschichte nach Johannes lesen, merken wir, dass Pilatus dreimal in etwa sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Dreimal. Zwar nicht immer mit den gleichen Worten, aber es bedeutet das Gleiche. Nur so konnte er uns von unserer Hartherzigkeit und Sünde erlösen. Konnte uns ein fleischernes, gefühlvolles Herz, welches dem Wesen Gottes entspricht, schenken. Und dieser Erneuerungsprozess, dadurch wird das Herz geistlich wiedergeboren, mit neuem Leben erfüllt, geläutert, umgeformt, bis es immer mehr in eine richtige Beziehung zu Gott kommt. Und dadurch wird dann auch in unserem Herzen der Wunsch wach, Gott und den Nächsten zu lieben und sich von Jesus und seinem Geist immer wieder die Impulse schenken zu lassen, die wichtig sind, sich leiden zu lassen. Dieses neue Herz ist ein Geschenk Gottes und ist eine Wiederherstellung unseres Menschseins, wie es Gott gewollt hat. Und es ist die große Aufgabe des Heiligen Geistes, uns erstens dieses steinerne, abwehrende Herz erkennen zu lassen und dann im Feuer seiner Liebe, der Liebe Gottes, schmelzen zu lassen. Deswegen tauft er uns mit Geist und Feuer und seiner göttlichen Liebe, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Wenn du mehr Liebe brauchst, dann ist es nicht so, dass du sie aus dir herausquetschen musst, wie man eine Zitrone ausquetscht, sondern dann darfst du dein leeres Herz aufhalten und sagen, Herr, ich brauche mehr von deiner Liebe. Und manchmal ist da vielleicht ein Mensch, der dir absolut nicht liegt, der dir schwierig ist und Schwierigkeiten macht. Herr, für den brauche ich doppelt deine Gnade und Liebe. Hilf mir zu erkennen, wo ich ihm helfen kann, wo ich mich nicht an seinen Ecken und Kanten stoße, sondern sehe, wie du ihn siehst. Das ist manchmal schwierig, diese Perspektive einzunehmen. Und manchmal gelingt es uns auch nicht auf Anhieb, aber dann darfst du schreien, Herr, füll mich mit deinem Geist, der Barmherzigkeit und Liebe, den du mir immer wieder auch erweist. Ich habe nämlich auch Punkte, wo er eine ganze Menge an mir arbeiten muss. Und dann wird das steinerne Herz in ein neues, weiches umgewandelt werden. Von diesem Herzen spricht 1. Petrus 3, Vers 4. Ich bin gleich am Ende. Der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, mit sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. Ein sanfter, stiller Geist. Es hat eine neue Ausrichtung zu Gott hin stattgefunden. Sie ist einerseits eine Entscheidung, die wir treffen. Sie ist andererseits und vor allem aber ein Gnadengeschenk Gottes, das er dir gibt. Und von diesem neu ausgerichteten Herzen heißt es im Hebräerbrief 13,9, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, dass es nicht rumwackelt wie so ein Lämmerschwanz, dass es nicht sich von dieser Verwirrung anstecken lässt, die in dieser Welt ist. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Anstrengung. Gnade, ihr habt doch in der Bibel gelesen, ich stelle ich fest. Das ist gut. Diese Gnade brauchen wir und die Bereitschaft, dem Heiligen Geist alle Zeit Raum zu geben, damit er uns umgestalten und unter uns wirken kann. Möge auch in unser aller Herzen, das ist der letzte Satz, dieser Wunsch wach werden, den ein Liederdichter in einem alten Lied so ausgedrückt hat. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Amen. Lass uns noch beten. Vielleicht einige. Oder wir könnten das auch noch einmal machen. Aber einer darf jetzt. Oder auch zwei.
Dass du uns in deinem Ebenbild hineinverwandeln willst. Und das hat uns Jesus vorgelebt. Ja. Die Früchte im Heiligen Geist, darin willst du dich widerspiegeln. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir das, was du angelegt hast, in die Liebe durch deinen Geist in uns bereits angelegt ist und wir sie ausleben sollen. Ja. Demut, Sanftmut, das zeugt nicht von Stolz, Herr, was du uns gezeigt hast, sondern von Hingabe, von den anderen höher zu achten als sich selber, Herr Jesus.
Ja.
Herr, es ist deine Liebe, die uns dazu fähig macht, was du in uns hineingelegt hast. Hilf uns, Herr Jesus. Hilf uns, Herr. Das ist der Weg, den wir gehen. Mit dir, lieber Heiland.
Amen.
Amen.
Amen.